NZZ Akzent. Der Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin am vergangenen Wochenende wurde schnell und eindeutig analysiert, wie hier wenige Stunden danach vom deutschen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Meine Damen und Herren, alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
Genauso schnell war aber auch klar, der mutmaßliche Täter, inzwischen von der Polizei im Einsatz erschossen, der war kein Unbekannter.
Er ist als deutscher Staatsbürger hier zur Welt gekommen. Die Vielzahl der Straftaten, die Radikalisierung, die hat auch in der Vergangenheit zu einer Verurteilung geführt, zu einem Jahr und 10 Monate Haft. Diese Verurteilung wurde auf Bewährung ausgesetzt. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.
Nathan, dieser Mann, der Täter Abdul B., der war ja unter anderem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat verurteilt. Er wollte sich nämlich dem Islamischen Staat anschließen und trotzdem war er nicht in Haft. Was sagt uns das über die Effektivität der deutschen Strafverfolgungsbehörden?
Das sagt uns vor allem, dass sie sehr, sehr schwerfällig sind in dem, was sie tun. Also inzwischen wissen wir, dass das Landeskriminalamt Berlins in Absprache mit dem Gericht ihn überwacht hatte, Telefongespräche überwacht hat, dass es sogar eine Kamera vor seinem Haus aufstellen ließ, um zu sehen, wann geht er rein, wann geht er raus. Aber in den entscheidenden Momenten waren die Polizeibeamten nicht da. Sie wussten zum Beispiel selbst nach der Tat nicht sofort, wo er gewesen ist. Sie hatten keine technischen Möglichkeiten, dass sie das wissen konnten. Es gab keine Fußfessel, es gab keine KI-Programme, die sie einsetzen konnten, um schnell herauszufinden, was macht er gerade, wo ist er, welche Daten können wir zusammenführen. Also aus meiner Sicht sind das zwei Probleme. Es gibt einmal eine Polizei, die technisch vieles machen müsste, aber nicht darf. Und es gibt eine Justiz, die an manchen Stellen anders entscheidet, als es vielleicht in so einem Fall geboten wäre.
Im Fall des Anschlags auf den CSD in Berlin zeigt sich nach allem, was wir bis jetzt wissen, alles wurde zwar formal richtig gemacht, trotzdem aber konnte der Attentäter zuschlagen. Ein Systemfehler, also vielleicht. Warum die gewohnten Reflexe ins Leere greifen und wo der Rechtsstaat seine Scheuklappen vielleicht auch ablegen muss, darüber spreche ich in dieser Akzentfolge mit NZZ-Deutschland-Redaktor Nathan Giwerzew. Ich bin Dominik Schottner. Hallo. Nathan, bevor wir zum großen Ganzen kommen, lass uns mal ganz kurz den Täter nochmal genauer anschauen. Ich habe es schon gesagt, Abdul B. war verurteilt worden, weil er sich dem IS in Syrien anschließen wollte. Er wurde dann aber im Libanon aufgehalten und festgenommen und dann hier in Deutschland wegen eben Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat verurteilt. Und trotzdem kam er mit einer sogenannten Vorbewährung frei. Erklär uns das, was ist das?
Die Vorbewährung ist ein Instrument, das gibt es so nur im Jugendstrafrecht. Interessant in dem Fall ist ja, der war zum Zeitpunkt der Tat schon erwachsen. Die Richter haben trotzdem das Jugendstrafrecht angewandt, weil er ein Heranwachsender ist und es im Ermessen des Richters liegt, ob er sagt, ich verurteile ihn als einen Erwachsenen oder als jemanden, der in seiner Entwicklung einem Jugendlichen gleichkommt. Sie haben sich für Letzteres entschieden und gesagt, über eine Bewährung entscheiden wir später. Wir entlassen ihn erstmal in Vorbewährung, um zu gucken, auf welcher Grundlage wir dann entscheiden können. Wie verhält er sich? Nimmt er möglicherweise irgendwelche Angebote wahr, durch die er zeigt, dass er aus der islamistischen Szene raus möchte? Begeht er weitere Straftaten oder nicht? Das war der Stand, den wir bislang hatten, zu dem Zeitpunkt, als er den Anschlag begangen hat.
Also diese Angebote, von denen du sprichst, das sind so Deradikalisierungskurse, Aussteigerprogramme. Was passiert da drin?
Soweit ich das sehe, sind die auf Menschen ausgerichtet, die entweder schon aus der Szene aussteigen wollen oder die zumindest bereit sind, über das zu reden, was sie denken und was sie politisch oder religiös beschäftigt. Das funktioniert meistens so, dass jemand eingeladen wird, es gibt erstmal ein Vorgespräch, es wird geguckt, ist er überhaupt dazu bereit, diese Dinge in Anspruch zu nehmen? Können wir mit ihm sprechen? Dann wird entschieden, ob das in Frage kommt. Wenn es in Frage kommt, dauert es meistens 2-3 Jahre, bis irgendwer wirklich es diesen Szeneausstieg geschafft hat.
Und an welchem Punkt war er?
Er war gerade noch in den Vorgesprächen. Also Thomas Mücke, der das entsprechende Zentrum in Berlin leitet, das heißt Violence Prevention Network, der sagte, es gab zwei Vorgespräche und sie haben gesagt, der ist eigentlich kein Kandidat. Der war verschlossen, der hat vorgefertigte Antworten gegeben, der hat die überhaupt nicht reinblicken lassen in seinen Kopf. Die hätten ihn wahrscheinlich nicht genommen.
Wir hätten jetzt nächste Woche einen dritten Termin gehabt. Wenn es so geblieben wäre, hätten wir gesagt, er ist nicht, erfüllt nicht die Voraussetzungen, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen. Dann hätten wir die Erfüllung der Weisungsauflage hätten wir dann zurückgegeben.
Damit wir mal ein bisschen besser verstehen, wie viele solcher Menschen es in Deutschland gibt. Gibt es da Zahlen dazu? Wie viele solcher Gefährder oder Hochrisikopersonen gibt es aktuell in Deutschland?
Das Bundeskriminalamt hat letztens Zahlen genannt zu den sogenannten Gefährdern. Gefährder, das sind Menschen, die entweder schon schwere Straftaten begangen haben oder nach Einschätzung der Polizeibehörden welche begehen könnten, gerade solche terroristischer Art. Bei den Islamisten gibt es in Deutschland 110, die bereits in Haft sitzen. Mhm. Dann gibt es 153, die in Deutschland auf freiem Fuß sind und 157, die sich im Ausland befinden, laut Bundeskriminalamt. Also eine relativ überschaubare Anzahl von Personen, die aber wahrscheinlich hochgefährlich sind.
Jetzt sagst du relativ überschaubar, aber wir haben ja gesehen, es reicht einer, vielleicht auch zwei, um da doch einiges an ja, Zerstörung, an Tod und Leid mit sich zu bringen. Würdest du sagen, das System ist vielleicht auch mit dieser kleinen Zahl schon überfordert?
Ja, und das liegt aus meiner Sicht an der Konstruktion des Systems selbst. Es gibt zum einen die Frage mit dem Strafrecht, das hatten wir ja vorhin angerissen, Jugendstrafrecht. Warum wird das bei so jemandem angewandt? In dem Fall haben die Richter gesagt, naja, der ist noch nicht reif genug, um den als Erwachsenen verurteilen zu können. Das ist ein Verfahren, wird in den meisten Fällen zum Beispiel bei irgendwelchen jugendlichen Kleinkriminellen angewandt, die schon das Erwachsenenalter überschritten haben. In dem Fall ist es aber ein islamistischer Gefährder, der bereit ist, Menschen zu töten und der auch sogar ausgereist ist, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Also man kann sagen, klar, junge Menschen zu erziehen ist richtig und gut, in sehr vielen Fällen, in dem Fall war es naiv. Dann die Frage der Überwachung, des Im-Blick-Behaltens. In Deutschland muss man auch wissen, es ist unfassbar kompliziert, so jemanden zu überwachen. Das heißt,
also nicht technisch, sondern administrativ.
Administrativ und rechtlich. Die Polizei muss erstmal die Erlaubnis eines Richters einholen. Sie kann nicht einfach so sagen, jetzt verkabeln wir von irgendwem die Wohnung und hören den ab oder packen eine Kamera dahin. Das haben sie immerhin gemacht. Aber darüber hinausgehende Befugnisse hatten die auch nicht. Und aus meiner Sicht haben alle in diesem System irgendwie ihren Job gemacht. Das Problem ist halt, dass am Ende eine Frau tot war und mehrere weitere Menschen, 29, soweit ich weiß, verletzt und teilweise schwer und lebensgefährlich.
Jetzt geht oder ist schon losgegangen in den vergangenen Tagen etwas, was mir leidlich bekannt vorkommt, muss man leider sagen, was man immer wieder in den vergangenen Jahren gesehen hat nach vergleichbaren Taten. Die einen, vor allem rechts der Mitte, fordern mehr Härte im Umgang mit solchen Gefährdern, die anderen, eher links der Mitte, fordern bisschen mehr Verständnis, wollen vielleicht auch erstmal analysieren, ob irgendwo rechtsstaatliche Instrumente vielleicht versagt hätten. Wo ist die Debatte aktuell jetzt eine halbe Woche nach der Tat?
In diesem Fall, finde ich, verläuft die auf eine Weise, die ich eigentlich nur begrüßen kann. Also es sind Vorschläge, die ich aus unterschiedlichen Richtungen höre, von Dobrindt von der CSU bis Konstantin Notz von den Grünen, die sehr präzise an das rangehen, wo ich das Problem auch sehe. Also Beispiel, soll man bei Gefährdern das Jugendstrafrecht anwenden? Was ich parteiübergreifend höre, eigentlich ist es Konsens, nein, Erwachsenenstrafrecht. Es geht um die Frage auch, wenn man solche Gefährder hat, sollte man elektronische Fußfesseln einsetzen, um zu wissen, wo sie sind? Sollte man auch. Also es gibt natürlich immer wieder auch so überschießende Reaktionen, die wir auch von anderen Anschlägen gehört haben. In dem Fall, klar, ist der Fall ein bisschen anders, deutscher Staatsbürger, aber oft heißt es dann, naja, man muss sie halt einfach alle außer Landes schaffen, dann wird das schon. Also so auf diesem unrealistischen Niveau habe ich vieles nicht gehört und ich glaube, es kommt jetzt etwas mehr Realismus in die Debatte rein.
Lass uns vielleicht an der Stelle mal Konstantin von Notz hören von Bündnis 90 Die Grünen aus dem Bundestag.
Aber im Kern steht die Frage unseres Umgangs mit der islamistischen Ideologie im Zentrum der Dinge, die jetzt politisch beantwortet werden müssen. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, muss der Staat zu einer anderen Gangart kommen, wie man mit Islamisten, mit Anhängern dieser menschenverachtenden, von Vernichtungsfantasien getriebenen Ideologie, wie man mit denen schärfer umgeht, um solche Straftaten zukünftig besser zu verhindern.
Ja, das hat Konstantin von Notz bei den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk gesagt. Was meint er damit, eine schärfere Gangart? Das, oder anders gesagt, das heißt ja, bislang war die Gangart nicht scharf genug.
Sie war zumindest nicht auf diese Gefährder so eingestellt, dass man der Gefahr Einhalt gebieten konnte. Also das Tragische an diesem Fall ist ja, dass anders als in anderen Fällen, wo die Behörden überhaupt so einen möglichen Attentäter gar nicht auf dem Schirm hatten, kannte man den. Der war als Gefährder bekannt, der wurde überwacht. Man wusste, wer das ist. Man wusste anscheinend auch, dass der Follower in sozialen Netzwerken hatte und andere Bekannte, die womöglich sogar von seinen Plänen wussten. Und trotzdem hat dieses ganze System nicht funktioniert. Es geht aus meiner Sicht weniger darum, dass der Rechtsstaat jetzt wild um sich schlägt, nur um irgendwie Härte zu demonstrieren, sondern man muss ganz präzise schauen, welche Instrumente man anpasst, damit sie funktionieren.
Wir sind gleich zurück.
Was treibt Menschen in die steilsten Bergwände der Welt? Und was lernen sie dabei über die eigenen Grenzen? Am 25. August sprechen wir bei NZZ Live in Zürich mit dem Extrembergsteiger Dani Arnold und der Freeriderin Nadine Wallner über Mut, Verantwortung und die Faszination des Risikos. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Tickets unter nzz.ch/live.
Der Anschlag auf den CSD in Berlin war Terror. Das war sehr schnell klar. Und Terror zeichnet sich ja genau dadurch aus, dass ein System durch seine maßlose Gewalt erschüttert wird. Wenn man so will, mit einem modernen Wort es bezeichnen will, Terror ist disruptiv. Nathan, braucht es also vielleicht auch disruptive Gegenmittel, um den Terror zu bekämpfen?
Das ist eine naheliegende Schlussfolgerung, aber ich würde sie nicht teilen. Weil das System der Justiz und der Sicherheitsbehörden ein sehr, sehr fein aufeinander abgestimmtes ist. Das heißt, wenn man dieses System ändern möchte, muss man es erstmal verstehen und seine Logik verstehen. Und das ist eine Logik, die sehr, sehr zum Beispiel schaut, wo können wir die Grundrechte einschränken? Denn selbst Gefährder haben Grundrechte. Und wie schaffen wir es gleichzeitig, die Bürger zu schützen? Das ist eine Frage von Abwägungen, eine Frage von Befugnissen, die zum Beispiel eine Polizeibehörde hat oder nicht. Das ist auch eine Frage, wie und auf welcher Grundlage Richter urteilen. Und aus meiner Sicht wäre das Effektivste, eben dort ranzugehen. Das sind Dinge, die politisch zumindest bei dieser, wie wir schon sagten, relativ geringen Anzahl an Gefährdern möglich sind. Dafür muss man nicht gleich das ganze System auf den Kopf stellen.
Was würdest du also dann sagen? Was braucht es, wenn man das System nicht auf den Kopf stellen muss, aber an noch mehr Stellschrauben vielleicht drehen muss? Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind die Stellschrauben ja auch so ein bisschen das Problem, weil niemand in dem System so richtig was macht, was er eigentlich nicht darf, sondern alle handeln so, wie es eben genau so erlaubt ist bislang.
Das stimmt. Es ist so, dass einige Dinge gerade schon auf dem Weg sind. Sie brauchen einfach nur Zeit und sind nicht an dem Punkt, dass sie bereits umgesetzt werden können.
Also gesetzgeberisch auf dem Weg.
Vor allem gesetzgeberisch. Wie bald zum Beispiel das kommen könnte, das, was jetzt gefordert wird, ein Ende des Jugendstrafrechts für erwachsene Gefährder, schwer zu sagen. Andere Dinge sind aber schon auf dem Weg. Zum Beispiel arbeitet der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt daran, eine bundesweite Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, dass die Landespolizeien KI-Programme einsetzen dürfen, um Datenmengen zusammenzuführen, die auf Gefährder hinweisen. Oder man kennt bereits einen Gefährder, weiß, der ist irgendwo ausgebüxt und kann unterschiedliche Querverbindungen zusammenführen, damit man in Sekunden weiß, wo er sein könnte und was er machen könnte. Das ist auf dem Weg. Es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Es ist leider einfach ein extrem langsames und schwerfälliges System, wenn das erstmal durch den Bundestag ist, durch den Bundesrat, in 16 Polizeibehörden. In manchen wird schon eingesetzt, in anderen noch nicht.
Wo wird es eingesetzt?
Das wird eingesetzt in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Das ist die Gotham Software des US-Konzerns Palantir, der umstritten ist aus unterschiedlichsten Gründen, sowohl wegen der politischen Ausrichtung seines Gründers, als auch, wenn man nicht weiß, wo diese Daten dann in den USA landen. Es gibt auch europäische Projekte für solche Softwares, von denen ist aber, soweit ich weiß, noch keine, soweit dass sie eingesetzt werden kann.
Und was wird gerade noch auf den Weg gebracht?
Das Thema Fußfessel ist ja schon länger ein Thema in der politischen Debatte. Bislang ging es zum Beispiel darum, solche elektronischen Fußfesseln einzusetzen für Männer, die Gewalt gegen ihre früheren Partnerinnen ausgeübt hatten und das möglicherweise weiter oder wieder tun könnten. Ich kann mir vorstellen, dass es rechtlich genauso gut möglich wäre, elektronische Fußfesseln auch bei Gefährdern einzusetzen und dass man dafür nicht extrem viel tun muss. Also wie du siehst, das sind so kleine Maßnahmen, die jede für sich genommen nicht sehr viel verändert, aber wenn sie in so einem System eingespeist sind, könnten sie Menschenleben retten.
Sagt Nathan Gewerzew. Vielen Dank.
Danke dir.
Und das war unser Akzent. Nathans Analysen sowie weitere Hintergründe zur Sicherheitsdebatte findet ihr auf nzz.ch und natürlich in der NZZ-App. Ein Link zu einem Probeabo, den packe ich euch in die Folgenbeschreibung. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.